Die Bibel heißt auf Deutsch das Buch und es ist Gottes Wort. So wird es allgemein bezeichnet, betitelt. Und wir haben hier in Deutschland oder in der westlichen Welt ein Riesenvorrecht. Wir dürfen eine Bibel in deutscher Sprache besitzen. Wir dürfen sogar viele Bibeln besitzen, verschiedene Übersetzungen. Wir dürfen lesen, ohne dass wir irgendwo von irgendjemand da belangt werden könnten. Und das ist ein Riesenvorrecht. Das ist nicht überall so auf der Welt. Und die Bibel ist eben mehr als nur ein altes Buch. Es ist Gott, der zu uns spricht. Da ist das geschrieben, was Gott sagt und gesagt hat und was Jesus getan hat. Das kann man da drin finden. Nur dummerweise sind die Leute so, dass sie das Buch nicht lesen. Die lesen lieber einen Roman oder schauen im Fernsehen irgendeinen Blödsinn an und lesen nicht in dieser Bibel. Auch wenn sie es sogar im Regal stehen haben, wenn sie es dürften. Und manche sagen, ja, habe ich schon mal gelesen, habe schon mal ein bisschen was gehört davon, reicht. Das ist ein ganz grober Fehler. Weil in der Bibel sind Perlen zu finden. Ja, richtige Perlen, wertvolle Perlen. Zum Beispiel Johannes 6,63. Da sagte Jesus, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Und das ist eine interessante Aussage. Die Worte, das, was Jesus gesagt hat und was in der Bibel niedergeschrieben wurde, es sind Geist und Leben. Es ist geistliche Kraft drin, da ist Leben drin. Und der Heilige Geist, der Geist Gottes, macht diese Worte lebendig, weil der steht da dahinter. Er sagt hier, das Fleisch nützt nichts. Ja, das Irdische, auch das eigene, körperliche, religiöse, es nützt nichts. Aber seine Worte sind nützlich, will er damit sagen. Darum soll man sie lesen, hören, glauben, aufnehmen und ja, auch mit dem Mund bekennen. Ein Mensch, wenn er sich bekehrt, wird im Geist lebendig gemacht, er wird wiedergeboren, sonst ist er nämlich geistlich tot wegen der Sünde. So ein Mensch kann nur religiös sein, egal ob irgendeine christliche Religion oder andere Religion, ohne dass er lebendig gemacht wurde durch die Wiedergeburt, von Gott her gezeugt und durch den Geist wiedergeboren wurde, nützt es einfach nichts. Das ist alles Fleisch, irdisches Werk und es nützt nichts. Und Fleisch, wenn die Bibel von Fleisch spricht, ist es immer dieser irdische Teil des Menschen. Seele, Verstand, Gefühle, deine Sinne und der Körper, der diese fünf Sinne dann auch wahrnimmt. Unterm Strich, es nützt dir nichts. Damit kommst du nie mit Gott in Kontakt. Und das ist der Haken der ganzen Sache. Aber wenn man es aus der Sicht des Geistes anschaut, dann macht es Sinn, im Geist lebendig zu werden durch die Wiedergeburt. Weil dann kann man mit Gott in Kontakt treten. Weil Gott ist auch Geist und er ist auf der geistlichen Ebene. Und wenn wir auch auf der geistlichen Ebene sind, können wir mit Gott Kontakt aufnehmen. Und das macht die ganze Sache des Glaubens lebendig. Ja, tote Religion legt dir nur Lasten auf. Da hat mir immer ein Pastor gesagt, dann gehst du lieber zum Kaffee trinken, dann hast du was davon. Als wenn du tote Religion praktizierst. Also Gott ist Geist und tritt mit unserem Geist, der aus Gott geboren ist, in Kontakt. Weil es dieselbe Ebene ist. Ja, die Frequenz passt, so könnte man es auch sagen. Wie beim alten Radio, da musstest du auch die Frequenz einstellen, damit du den Sender auch dann über deinen Lautsprecher hören konntest. Und wenn du ein bisschen verdrehst, dann kam nur noch Geräusch, Rauschen, Gepiepse oder gar nichts. Und wir müssen auf die Frequenz Gottes, auf die Frequenz des Geistes gehen, um mit Gott in Kontakt zu treten, um auch mit der Bibel unterm Strich in Kontakt zu treten. Ja, weil manche lesen die Bibel, ja, informativ, habe ich gelesen, aha, abgehakt. Aber da ist noch kein Leben drin. Wenn du aber diese Frequenz der Bibel einstellst, im Glauben dran gehst, dann wird die Bibel für dich lebendig und dann spricht sie plötzlich zu dir. Ich habe hinterher noch ein paar Zeugnisse, wie es bei mir war. Also das ist dieselbe Ebene. Geist und Geist passt zusammen. Fleisch und Geist geht einfach nicht zusammen. Unser Geist ist die Verbindungsstelle zu Gott. Und Jesu Worte sind voller Geist, also erfüllt mit geistlicher Kraft und Weisheit. Und darum sind sie für uns nützlich. Es ist nicht, wie manche meinen, ein altes Buch, Geschichtsbuch oder so, wo Gebote und Geschichten niedergeschrieben sind. Es sind nicht bloß Buchstaben in einem alten Buch, sondern es ist ein lebendiges Buch. Ich habe einmal zum Verschenken so einen ganzen Stapel Neue Testamente gehabt. Und da war am Einband drauf gestanden, das lebendige Buch. Ja, nicht Bibel, weil es war nur ein Neues Testament, das lebendige Buch. Aber ich finde den Titel sehr gut. Und es ist lebendig, sobald ein Mensch im Glauben an die Bibel rangeht. Die kann dann zu einer geistlichen Quelle werden, wenn du richtig, in richtiger Art und Weise an die Bibel rangehst. Und man trinkt daraus, bildlich gesprochen, und nährt seinen Geist. Gottes Worte werden unterm Strich zum Treibstoff für deinen Geist. Ja, wie ein Auto ohne Sprit fährt nicht, ein Geist ohne das Wort Gottes, ohne diesen Treibstoff, der bleibt auch nach und nach im Treibsand stecken. Aber ein Mensch, ein Christ, ein Gläubiger, der in richtiger Art und Weise des Glaubens an das Wort herangeht, der fängt plötzlich an, voll Geistes zu werden und dann auch im Geist zu wandeln. Dann hat das Fleisch mit seinen irdischen Vorstellungen und Begierden immer weniger zu melden. Also die Bibel ist schon ein Schlüssel zum geistlichen Leben. Ja, sie gibt uns nicht bloß Ratschläge, sondern ja, sie fängt in uns an zu leben. Aber der Prediger in Sprüche 4 ab Vers 20 gibt uns einen Rat. Und das sollen die Christen lesen, hören und daraufhin auch handeln, es beachten. Ich lese mir diese drei Verse. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu, lasse nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Der Rat ist, auf die Worte Gottes zu achten, hinzuhören, wirklich hinzuhören, interessiert sein, ja, die Augen nicht davon weichen zu lassen, ja, nicht einen Roman lesen oder sonst irgendeinen Blödsinn. Und dann sagt er hier, bewahre diese Worte im Innern deines Herzens. Eine 5 Minuten später sagen, ach, was habe ich jetzt wieder gelesen? Ah, weiß es nicht mehr. Dann hast du oberflächlich gelesen und nicht darüber nachgedacht, was du jetzt da liest. Dann vergisst man es schnell wieder. Also Bibel lesen ist nicht Roman lesen. Es ist ganz eine andere Sache. Und dann schreibt hier im Vers 22, Leben sind sie denen, die sie finden. Also finden im Glauben, finden, die suchen nach den Worten Gottes. Ja, dann sind sie Leben, Heilung oder Medizin heißt in der anderen Übersetzung, für ihr ganzes Fleisch, für den ganzen Körper und für die Seele. Das ist das Interessante. Diese Worte der Bibel, Gottes Worte, sie sind Heilung, sie bewirken Heilung, sie sind die beste Medizin, die du einnehmen kannst. Ja, viele Christen schlucken jeden Tag x Tabletten, aber sie lesen nicht die Bibel und sie nehmen nicht Gottes Medizin ein. Hier ist ganz klar, wer diese Worte findet, aufnimmt, bewahrt, sie zum Leben erweckt in seinem Herzen, bei dem wird Heilung entstehen, Heilung hervorkommen für seine Seele und auch für den Körper. Dann braucht er nach und nach die Tabletten vom Arzt nicht mehr, weil Gottes Medizin, das ist eine Medizin für alle Krankheiten, weil Leben drin ist, weil Kraft drin ist im Wort Gottes. Weil Gott dahinter steht, weil der Heilige Geist dahinter steht. Und für Gott, den Heiligen Geist, ist eben Heilung kein Problem. Also suche und finde und bewahre Gottes Worte durch Glauben. Damit kontaktierst du Gott. Ja, und dann wirst du diese Worte finden, die er zu dir spricht. Ganz gezielt wirst du Worte finden. Wenn du suchst, wirst du finden. Es wird anfangen, lebendig zu werden. Ja, jetzt habe ich schon mal ein Beispiel, das ich euch erzählen will. Ich habe als junger Mann damals gebeten, den Herrn, um eine passende Ehefrau. Und da habe ich mich auf das Wort Gottes gestellt. Und da habe ich angefangen mit 1. Mose 2,18. Hier sagt der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also ganz eine konkrete Sache und da habe ich mich draufgestellt. Weil für mich das Wort Gottes der Maßstab ist und war. Und dann gab es noch ein paar konkrete Bibelworte zu dem Thema, die ich auch als Grundlage für mein Gebet genommen habe. Das eine war Sprüche 19,14. Da sagt uns das Wort, Haus und Habe sind ein Erbteil der Väter, von dem Herrn aber ist eine einsichtsvolle Frau. Und Sprüche 18,22, hier sagt es uns, wer eine Frau gefunden, hat Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt von dem Herrn. Das waren so meine Worte, auf die ich meine Gebete gestellt habe. Das Fundament des Ganzen. Und das ging längere Zeit eigentlich so. Und manchmal ist man dann auch entmutigt und weiß nicht so recht, will jetzt der Herr überhaupt oder kann er oder was wird's. Und Gott gibt aber dann konkretere Anweisungen oder zur Ermutigung. Einfach hatte ich damals ein Bild oder eine Vision. Und da sah ich, wie eine Frau auf mich zuläuft, unbekannt, also auch nicht vom Gesicht zu sehen. Und die läuft auf mich zu, bleibt vor so einem kleinen Graben stehen, geht noch ein paar Schritte zurück, nimmt Anlauf und springt über den Graben. Es hat sich hinterher herausgestellt, so hat sich das auch erfüllt, weil die Margot ist damals dann gegenüber der Straße im Nachbarhaus eingezogen. Da war unten die Wohnung frei, wo die Oma gewohnt hat, die ist verstorben. Und die Margot hat diese Wohnung gemietet, sie ist von zu Hause ausgezogen, weil der Herr das gezeigt hat. Und ja, und dann ist sich noch, wie sich das ergeben hat, eben über die Straße zu mir rübergezogen. Aber sehen wir, Gottes Verheißungen kommen zustande. Auch wenn Zweifel kommen, das ist normal und da musst du widerstehen, unbedingt. Und Geduld üben ist auch ein Punkt, den man da tun muss. Ja, also das war jetzt ein bisschen vorgezogen. Also ich hatte dieses Bild und Gottes genaueres Wort kam dann erst später. Und zwar hatten wir da in unserer ersten Gemeinde die Gruppe der jungen Erwachsenen und die haben damals am Silvester 92 im Kolpinghaus in Deckendorf eine Party, möchte ich jetzt fast nicht sagen, einfach ein Event angerichtet und da war auch Lobpreis und wir sitzen alle da so am Tisch und der Lobpreisgruppe hat gespielt und wir haben mitgesungen und die Margot ist gegenüber gesessen und plötzlich spricht der Heilige Geist zu mir in meinem Herzen fast hörbar, die Margot wird meine Frau, so ganz konkret. Und mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet in der Situation. War ein bisschen schockiert, war jetzt übertrieben, aber überrascht, war überrascht. Ja, das dauerte dann wieder noch längere Zeit, aber am 17. August war Verlobung, am 11. September war die Heirat und 9 Monate drauf kam unser erstes Kind zur Welt. Was der Herr zusagt, das hält er einfach gewiss und der Herr erhört Gebet. Wenn man sich auf das Wort stellt, ja, dann wird es immer konkreter, weil der Heilige Geist dann deinen Glauben sieht und weil der Heilige Geist dir hilft dabei und dann kommt es auch zustande. Wenn jemand nur so im Blauen dahin betet und na, schauen wir mal, sehen wir schon, hat er kein Fundament. Ja, da hängt das Gebet irgendwo so in der Luft, kann sein oder auch nicht. Gott ist ein Gott des Glaubens und er möchte, dass wir sein Wort als Grundlage nehmen und auf seinem Wort hin glauben. Und das auch durchziehen, dabei bleiben. Auch wenn es mal ein bisschen Gegenwind gibt und ein wenig schwierig ist. Aber da muss man überwinden. Es kommt zustande. Wenn du im Glauben dranbleibst, kommt es zustande. Weil Gott ist treu und er steht zu seinem Wort. Aber wenn du Gott nicht suchst in der Bibel, viele suchen Gott irgendwo oben. Da beim Lobpreis schauen immer alle nach oben, heben die Hände nach oben. Da findest du ihn nicht. Da hat man jetzt das Weltall erkundet, aber nicht Gott. Dieses Oben, von dem die Bibel spricht, ist der höhere Bereich des Geistes. Ja, und nicht das Weltall und nicht die Zimmerdecke oder das obere Stockwerk. Aber Gott hat uns die Bibel gegeben, dass wir ihn darin finden können. Und dann wird die Bibel eben lebendig. Dann kommen solche Verheißungen, du findest sie, du glaubst sie, und sie werden lebendig in dir und sie kommen zustande. Dann ist diese Bibel nicht nur eine fromme Deko in deinem Regal, sondern sie wird einfach dir täglich nützlich. Ja? Wenn du mit dem Verstand rangehst, ist auch schon mal nicht schlecht. Ja, da bekommst du zumindest Informationen über Gott und Jesus und was er alles getan und gesagt hat und was er tun kann. Aber es wird dir noch nicht viel helfen, wenn du so richtig kopfgesteuert an die Bibel rangehst, wirst du merken, es gibt verschiedene Übersetzungen, der eine schreibt es ein bisschen so, der andere schreibt es ein bisschen so, manche sogar ziemlich unterschiedlich. Vielleicht findest du sogar Widersprüche in der Bibel oder unlogische Dinge oder gar Fehler, ist alles machbar. Wenn jemand so ein Verstandestyp ist, der findet sowas. Aber er geht nicht mit Glauben ran, darum funktioniert es nicht. Dann findet er Gott nicht. Ja, Gott ist eben ein Gott des Glaubens. Also geh im Glauben an die Bibel ran, suche betend nach Antworten und es wird sich ihr geistlicher Schatz für dich öffnen. Das ist garantiert. Sie fängt an, lebendig zu werden. Es werden Worte dich plötzlich ansprechen, ja, regelrecht ins Auge stechen, anhüpfen und du weißt, ah ja, so ist es. Offenbarung kommt plötzlich. Der Aha-Effekt kommt. Gott spricht selbst direkt zu dir durch sein geschriebenes Wort. Wenn schon mal jemand ein Puzzle gebaut hat, dann weißt du auch, man muss suchen, was zusammenpasst, welches Teil wohin muss. Und es dauert manchmal, bis man das Richtige gefunden hat. Und so ist es auch mit dem Bibellesen. Es ist nicht so, dass du immer alles gleich findest. Obwohl es auch das gibt, du schlägst auf und pum, ist da, was du gebraucht hast. Das kommt auch vor. Aber manchmal muss man suchen, blättern, hinten und vorne und beten und Sprachengebet, nicht das einfach, jetzt lese ich einmal den Brief, jetzt lese ich einmal das Kapitel. Alles gut auch. Aber wenn du konkret was brauchst, dann musst du da ein bisschen suchen wie ein Puzzleteil. Und du wirst wirklich Perlen in Gottes Wort finden. Manchmal entdeckt man dann plötzlich sogar etwas, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat. Und das ist gut. Jetzt ein Thema, das habe ich da eingefügt, weil viele lesen die Bibel und dann kommen sie zu Matthäus 24 oder Lukas 21 und entdecken so die Endzeitreden und alle denken, ja, das ist Weltuntergang. Und Problem ist, die Leute wollen das wissen, die interessiert das. Wann geht die Welt unter oder die Christen, wann kommt Jesus wieder? Aber das ist ein Problem. Das macht ein Problem, das lenkt vom Wesentlichen ab. Ja, Endzeit, was ist nun Endzeit? Irgendeine Epoche, eine Zeit geht zu Ende, oder? Aber den Fehler machen fast alle und projizieren diese Schriftstellen auf ihre jetzige Zeit. Vor allem dann, wenn irgendwo Chaos herrscht, wenn Kriege sind, wenn irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte, dann wird immer gleich das rausgezogen und total falsch verstanden. Ich glaube, das ist schon öfter erlebt, solche Phasen gibt es immer wieder. Schon der Luther meinte, jetzt ist es soweit. Damals. Es sind aber schon 500, 600 Jahre her. Ne? Ich kann mich erinnern, als wir im Hauskreis angefangen haben, hat uns eine ältere Glaubensgeschwester da ein bisschen betreut. Höchstens noch 3 Jahre, dann kommt Jesus, war die Aussage damals. Es ist schon über 30 Jahre her. Die Frau lebt inzwischen schon länger nicht mehr. Und Jesus ist noch nicht gekommen. Wir wissen es einfach nicht. Jesus hat gesagt, es ist euch nicht gegeben, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen. Darum müssen wir dieses Thema einfach so angehen. Aber Jesus, als er das sagte mit dieser Endzeitreden, da meinte er, jetzt geht dieses jüdische Gesetzeszeitalter zu Ende. Das war damals gerade im Begriff zu vergehen. Die Zerstörung Jerusalems und des Tempels und aller Gerätschaften, die benötigt wurden, das hat sich im Jahr 70 erfüllt, als die Römer gekommen sind und alles kurz und klein geschlagen haben. Das war alles schon. Dann können wir nicht immer warten, dass es wieder ist. Diese Zeit des Endes des alten Bundes, dieses Gesetzeszeitalters, das war damals abgeschlossen. Die konnten das nicht mehr weiter betreiben, weil die Gerätschaften der Tempel waren alles Schrott und die Bundeslade war weg. Keine Ahnung, was sie damit gemacht haben. Die meisten Juden sind umgebracht worden oder sind ausgehungert worden in Jerusalem und wenige sind zerstreut worden. Und interessant ist ja auch, wie Jesus sagte, wer auf dem Dach ist, soll nicht irgendwie was holen, sondern soll schleunigst verschwinden. Es gab damals, hat der Geschichtsschreiber Josephus Flavius niedergeschrieben, ein paar Tage, eine ganz kurze Zeit, wo die Römer noch mal ein bisschen zurückgegangen sind und weiß nicht warum. Das war die Zeit, wo die Christen, die in Jerusalem waren, verschwunden sind. Die sind dann aus Jerusalem noch geflohen. Die anderen sind alle dort geblieben, die Juden. Aber Jesus, Gott, hat sein Volk, die Gläubigen, vorher noch rausgeholt. Es ging einfach. Ja, zack, zack, aber der Herr hat sein Wort erfüllt. Und dann wurde Jerusalem belagert und ja, den Erdboden gleich gemacht. Und da hat sich das erfüllt, was im Daniel geschrieben steht, der Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte. Ja, die Totalzerstörung des Tempels und die Zerstreuung der Juden in die ganze Welt. Und Johannes hat in seinem Brief geschrieben, Kinder, es ist die letzte Stunde. Ja, diese Generation, dieses Geschlecht ist bei meisten übersetzt worden, hat Jesus gesagt, wird nicht vergehen, bis alles geschehen wird. Ja, und dieses Wort, dieses Urwort für Generation oder Geschlecht ist scheinbar das Gleiche. Und man kann es so und so übersetzen. Aber Jesus sprach von der Generation und es ist auch in dieser Generation noch passiert. Und wenn jemand schreibt, Kinder, es ist die letzte Stunde, dann schreibt er nicht etwas, was in 2000 Jahren passiert, oder? Das ist einmal rein von der Logik her schon ganz klar. Aber das wird alles übersehen und alle, ja, jetzt ist wieder Endzeit, jetzt ist wieder, jetzt ist es wieder. Das ist alles bla bla bla. Sicher, es wird wieder ein Endzeit geben. Ja, die Bibel sagt, wenn die Zeiten der Nationen vorbei sind, ja, dann wird vielleicht wieder ein Israel hergestellt, wie der Herr es macht. Oder kommt der Herr dann, es ist mir egal, er weiß, wie er es machen muss. Aber immer dieses von damals aufs heute projizieren, oft einmal wird es mehr Angst erzeugt, als wie Glauben. Es wird Angst mit solchen Schriftstellen erzeugt. Diese Worte erzeugen oft Angst, ja, Kriege, Kriegsgerichte und Hungersnöte und was noch alles jetzt wieder kommt. Und wenn du das auf jetzt projizierst, erzeugt es Angst und nicht Glauben. Aber es soll Glauben erzeugen und nicht Angst erzeugen. Aus der Bibel, wenn die Bibel dir Angst macht, dann hast du es in falscher Art und Weise gelesen. Sagen will ich damit, dass wir Gottes Wort für unsere Zeit wissen müssen, was für uns jetzt wichtig ist und was unsere Anliegen sind und was Gott dazu sagt. Es muss für uns jetzt lebendig sein. Das ist das Wichtige. Und das direkte Reden Gottes aus der Schrift. Weil Gott geht individuell mit den Menschen um. Und das ist noch lange nicht gesagt, dass er mit dir das Gleiche macht wie damals mit dem Petrus oder mit dem Johannes oder sonst irgendeinem Stephanus. Ah, so viel will ich jetzt nicht, ja, will ich nicht, dass er gesteinigt wäre oder so. Wenn jeder Christ sich vom Geist führen lässt durch das Wort, dann ist er im Segen, dann läuft's. Aber Lukas 21, 24 sagt uns, dass es auch ein Ende dieses Zeitalters wieder geben wird. Er sagt hier, die Zeiten der Nationen werden erfüllt sein. Und wann das dann ist, wissen wir aber nicht. Kann jetzt die Zeit sein, kann aber noch ein paar hundert Jahre dauern. Wir wissen es einfach nicht. Also müssen wir uns da ein bisschen distanzieren, bevor dass wir in ein falsches Fahrwasser geraten. So, jetzt wieder zurück zum Thema Bibel. Ich stelle halt einfach fest, wenn man mit Christen so spricht und über geistliche Dinge, dass die wenigsten Christen richtig gut in der Bibel lesen und studieren. Das machen die meisten nicht. Sie suchen nicht, sie finden auch nicht. Und wer nicht sucht, wird auch nicht finden, ganz einfach. Dann laufen sie wie Blinde durchs Leben. Oder, bequemer Weg, sie folgen blindlings so dem christlichen Mainstream. Das, was alle ein bisschen so sagen und tun, ja, da machen wir auch mit. Ohne wirklich Gott zu suchen, zu schauen, was er wirklich gesagt hat und um was es geht und was er für sie persönlich parat hat. Einfach mit der Herde mitlaufen, dazu braucht man keinen Glauben. Es ist fast, möchte ich sagen, ein bisschen naiv. Aber Gott, der sucht Glaubende. Gott sucht wirklich Glaubende. Er möchte nämlich die Menschen segnen. Er möchte sein Volk segnen. Aber diese Möglichkeit geht über das Glauben. Ja, wenn du ein Glaubender bist, wirst du wirklich gesegnet. Wenn du Abraham anschaust, welchen Glauben der an den Tag gelegt hat, er ist auch dementsprechend gesegnet worden. Und Gott hat für alles eine Antwort parat. Nicht, dass du denkst, ja, für meine Sache, da steht doch nichts in der Bibel. Ha, da kennst du Gott nicht. Ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe gebetet, Herr, soll ich mir eine PV-Anlage aufs Dach installieren? Soll ich da investieren? Das war 2004, die sind ja damals noch ziemlich teuer gewesen, die PV-Anlagen. Und dann habe ich auch in der Bibel geblättert und gesucht und getan. Und plötzlich springt mich der Vers 5. Mose 33, 14 an. Das ist, da geht es um den Segen, den Josef bekommen hat. Und da steht jetzt nur ein Abschnitt dieses Verses. Und vom köstlichsten der Erträge der Sonne. Und dann hatte ich gewusst, jawohl, das ist richtig, wenn ich das mache. Ja, die Anlage läuft jetzt schon über 20 Jahre ohne Probleme. Vom köstlichsten der Erträge der Sonne habe ich bekommen. So ist Gottes Wort lebendig und wirksam. Ja, Geist und Leben. Hebräerbrief sagt, Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Hebräer 4,12 war das. Und das muss man einfach wissen und glauben und dementsprechend dann auch drin suchen, dass es lebendig werden kann für dich. Wenn du nicht suchst, wird es nicht lebendig. Viele Christen denken, naja, ich bete mal einfach so, der Herr wird dann schon irgendwie was machen. Wenn nicht, ja, dann habe ich Pech gehabt oder er will es einfach nicht oder keine Ahnung, welche Gründe, dass die Leute dann sich zurechtlegen, nur um eine Ausrede zu haben für ihren Unglauben oder Zweifel oder das nicht in der Bibel zu lesen. Manche denken, ja, Gott ist da oben im Himmel und ich kann sowieso nichts dazu tun. Aber das stimmt einfach nicht. Das ist religiöses Blablabla. Damit wirst du beraubt. Du wirst beraubt von dem Segen, den Gott für dich eigentlich parat hat. Na, Jesus ist auch nicht einfach so quer durch den Gemüsegarten gegangen und hat den geheilt und den nicht und den anderen vielleicht bloß ein bisschen geheilt. Nein, die, die wirklich im Glauben zu ihm gekommen sind, egal was es kostet, die sind geheilt worden. Die anderen wahrscheinlich nicht. Also ich habe noch keine Schriftstelle gefunden, wo irgend so ein Pharisäer oder so geheilt worden wäre, weil die sind ja mit falscher Einstellung gekommen. Sie wollten ihn eigentlich anklagen und ja, über den Tisch ziehen. Aber das hat sich Jesus eben nicht gefallen lassen. Also so wie du mit dem Wort Gottes umgehst und es ehrst, so gehst du auch mit Jesus um. Ja, das ist Tatsache. Er gab dir seine Worte zum Nachlesen. Und Jesus sagt, er ist das Wort. In Johannes Kapitel 1. Er ist das Wort und er ist eins mit seinem Wort. Er ist das lebendige Wort. Ich habe noch ein Beispiel, wo Gottes Wort mir die Antwort gebracht hat. Das war damals, das ist auch schon lange her jetzt, das waren so einschneidende Erlebnisse eben. Es war schon 1991, ich war gerade mal, zweieinhalb Jahre gläubig. Und ich brauchte einen neuen Mechaniker für meine Werkstatt und habe darum gebeten. Und habe auch wieder in der Bibel geblättert und gelesen. Und dann kam mir eine Schriftstelle vor Augen, Jesaja 61,5. Da steht, dann werden Fremde dastehen und eure Schafherden weiden und Ausländer werden eure Bauern und Weingärtner sein. Das hat mich richtig angesprungen. Aber ich konnte nichts damit anfangen. Habe es auch nicht irgendwo auf mein Gebet hingemünzt. Aber was ist passiert? Ein paar Tage später kamen ein paar Männer aus Tschechien in unserem alten Skoda und haben nach Arbeit bei uns gefragt. Einer konnte ein bisschen Deutsch, der andere gar nicht. Der dritte, der konnte auch kein Deutsch. Und die ersten beiden haben wir eingestellt und der zweite ist beim Nachbarn in der Schreinerei eingestellt worden. Der, der ein bisschen Deutsch konnte, der war bloß ein paar Jahre, der ist dann wieder nach Tschechien zum Arbeiten. Aber der zweite und der Nachbar, der Schreiner, die beiden sind jetzt heuer 35 Jahre hier. 35 Jahre ist der Stanley in meiner Werkstatt beschäftigt, weil Gott ihn hergeführt hat. Und er hat dann auch Deutsch gelernt nach und nach und wir sind einfach gut zusammengegangen. Und so kann Gottes Wort zu jeder Situation was sagen. Und sollte wirklich dann was nicht drinstehen, dann kann der Heilige Geist dir eben auch ein Bild, eine Vision, ein Wort geben oder jemanden schicken, der dir ein Wort gibt. Es ist alles machbar, aber wenn du nicht suchst, wird es nicht gehen. Aber wenn du dir Zeit nimmst, auf den Herrn zu harren, suchen, beten, Bibel lesen, blättern, unbedingt eine Antwort zu finden, dann wirst du auch was finden. Jesus hat ja gesagt, wer sucht, der wird finden. Da musst du uns manchmal immer mal wieder die Frage stellen, wie viel Zeit verwende ich für mein Hobby, für den Urlaub, für die Zeit im Wartezimmer beim Arzt oder so oder irgendeinen anderen Blödsinn und wie viel persönliche Zeit verwende ich mit Jesus. Und da meine ich nicht den Gottesdienstbesuch, Hören von Predigten im Internet oder im Hauskreis. Ich meine die persönliche Zeit mit Gott und seinem Wort. Das ist maßgeblich. Weil der Herr möchte mit seinen Kindern, mit dir persönlich in Gemeinschaft treten. Nicht über einen Mittler, über einen Pastor oder sonst irgendeinen Prediger. Was nicht verkehrt ist, ja. Dafür sind sie auch gesetzt. Aber das ist nicht das Ziel der Sache. Also suche in der Bibel. Schreibe dir Worte heraus, die dir wichtig sind. Oder streich sie zumindest in der Bibel an, damit du sie schnell wieder findest. Steck Einmärkchenkarten rein, dass du schnell wieder da hinkommst. Wenn du es brauchst, dann musst du es finden, dann musst du es parat haben. Ja, noch besser ist natürlich, wenn du dir das merken kannst und wenn es in deinen Geist fällt und sich im Geist mit dir verbindet, dann hast du das Wort Gottes ganz schnell wieder parat. Der Heilige Geist wird dich immer dann daran erinnern. Wenn du dir zum Vergleich erfolgreiche Sportler, Musiker, irgendwelche Erfinder oder sonst was nimmst, wie viel Zeit, dass die zum Training verwandt haben. Oder üben und studieren, probieren, bis sie wirklich Erfolg hatten. Manche geben auf halber Strecke, manche kurz vorm Ziel. Das ist ganz das Allerschlechteste. Ganz viel Aufwand und doch nicht zum Ziel gekommen. Also Hartnäckigkeit, dran zu bleiben, macht schon Sinn. Ohne geht es einfach nicht. Nicht so, wenn der Herr mir was gibt, dann gibt er mir was und wenn nicht, mir egal, so ungefähr. Nein, Gott möchte mit seinen Kindern Geschichte schreiben. Er möchte mit seinen Kindern was tun. Okay, also und wenn du dann so ein Wort gefunden hast, dich angesprungen hat, den Klartext von Gott bekommen hast, dann halte das fest in deinem Herzen. Halte es fest, merke dir es, schreib dir es raus, schreib dir es in deinem Verstand und schreib dir es in dein Herz, damit es am Leben bleibt. Es muss am Leben erhalten werden in deinem Glauben. Dann erfüllt es sich, dann bringt es Frucht. Dann kommt zustande, was Gott zu dir gesagt hat. Kenneth Hagin hat einmal einen Satz geprägt, ein schweigender Christ wird ein Verlierer sein. Da ist ein bisschen was dran. Wir müssen das, was wir glauben, im Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Also sind wir auch gerettet worden. Wir haben im Herzen geglaubt, dass Jesus der Herr ist und haben es mit dem Mund gesprochen. Ja, wir haben geglaubt, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Wir glauben eben dieses Erlösungswerk und wir sprechen und bekennen es mit unserem Mund durch den Glauben. Und so geschieht eine Wiedergeburt. Ein großes Wunder eigentlich. Wird leider ein bisschen übergangen und missachtet. Aber es ist das A und O, das Beste, was dir jemals passieren hat können, dass du eine neue Schöpfung in Christus geworden bist. Hat dir das ewige Leben in Herrlichkeit eingebracht. Das Besseres gibt es nicht. Also, Worte gehören einfach dazu. Jakobus 3 sagt uns, dass deine Worte dein Leben steuern wie ein Lenkrad. Und du kannst dein Leben dahin steuern, wo Segen ist. Oder du lässt dich einfach treiben und treibst auf die Klippen zu. Schiffbruch, Probleme. Sprüche 18,21 sagt uns, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Also deine Worte, das was du mit deinen Lippen und mit deiner Zunge formst, entscheiden, kommt Tod in dein Leben oder ist Leben in deinem Leben, Segen. Ja, Tod oder Leben, Sieg oder Niederlage, Segen oder Fluch. Deine Worte, im Glauben gesprochen, sind entscheidend. Viele reden den ganzen Tag über viel Schlechtes über sich und über ihr Leben, machen schlechte Bekenntnisse und wundern sich, wenn es immer wieder scheppert. Also halte deine Lippen im Zaum und sprich das Gute, sprich am besten das, was Gott sagt für dich als Glaubender. Wie heißt es in der Schrift? Sagt vom Gerechten, dass es ihm gut gehen wird. Ich weiß jetzt nicht, wo es steht, aber es ist oft mein Bekenntnis. Sagt vom Gerechten, dass es ihm gut gehen wird. Und ich weiß, dass ich gerecht bin aus Glauben. So wird es mir auch gut gehen. Und so ist es. Du und ich, wir werden die Frucht unserer Worte bekommen. Ja, das, manche haben so den Spruch, oh, ich lache mich zu Tode, ich ärgere mich zu Tode oder irgend so einen dummen Spruch. Streich das aus deinem Wortjargon. Ganz schlechte Sache. Ja, dann sing auch nicht ACDC Highway to Hell mit. Das passt nicht zu einem Christen. Das ist nicht unsere Straße. Ja, wir haben einen ganz anderen Highway. Highway to Heaven, ja, das kannst du singen. knocking on Heaven's Door. Aber unsere Himmelstür ist ja schon offen. Da brauchen wir auch nicht mehr klopfen. Also deine Zunge ist das entscheidende Werkzeug für deinen Erfolg. Und somit liegt es an dir, für welche Worte du dich entscheidest. Hebräerbrief 4,14 sagt uns, lasst uns das Bekenntnis festhalten. Ja, also festhalten am guten Bekenntnis. Festhalten am Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist. Festhalten an den Schriften, an den Verheißungen. Also Hebräerbrief 10,23 sagt uns auch noch, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Unwandelbar festhalten, nicht verändern. Am Bekenntnis, am guten Bekenntnis des Glaubens festhalten. Denn der Herr ist treu. Zu was? Zur Verheißung, zu seinem Wort, das er uns gegeben hat. Und so ist es in allen Dingen. Egal um welche Verheißung das es geht. Weil Gott ist nicht Ja und Nein zugleich. Sondern er ist ein Ja und ein Amen zu den Worten, zu deinen Verheißungen. Und diese echten Glaubensbekenntnisse bringen die Verheißungen aus Gottes Wort in deinem Leben zur Erfüllung. Ja, Glaubensbekenntnisse, habe ich gesagt. Ich rede nicht von oberflächlichen Plappern. Es ist zwar immer noch besser, wie nichts zu sagen oder Schlechtes zu sagen, aber das oberflächliche Plappern, jein. Aber gut, zumindest, wenn du das oberflächlich plapperst, kriegen es deine Ohren zu hören. Und der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Ja, macht auf jeden Fall mehr Sinn wie Schweigen. Und wenn der Feind dir auf die Pelle rückt, dann musst du eben das Wort auspacken, weil das Wort ist ein Schwert, das ist deine Waffe, um den Feind zu widerstehen und in die Flucht zu schlagen. Darum sagt eben der Hagin, der schweigende Christ wird ein Verlierer sein, weil wenn er dem Teufel nicht standhält und nicht die Waffen benutzt, die der Herr ihm gegeben hat, dann funktioniert es einfach nicht, dann ist er in der Niederlage. So, es ist der Glaube im Herzen und das Bekenntnis deines Mundes. Es gehört zusammen. Die Frage ist, was kommt nun zuerst? Ja, ist das Ei- und Henne-Prinzip. Also bei Ei und Henne weiß ich es ganz gewiss. Zuerst kommt die Henne, weil der Herr hat die Henne geschaffen und die hat dann ein Ei gelegt. Der Herr hat nicht das Ei geschaffen, weil dann wäre keine Henne da gewesen zum Ausbrüten. Das ist mir ganz logisch erklärt. Aber Bekenntnis und Glauben, was kommt zuerst? Da müssen wir nochmal einen Schritt zurück. Zuerst kommt die Erkenntnis, das Erkennen, was die Bibel sagt. Dann kommt der Glaube, der dieses gehörte Wort annimmt, dieses Wort erzeugt diesen Glauben und dann kommt folglich das Bekenntnis mit dem Mund. Also du hörst die Wahrheit, du schenkst dir Glauben und dann redest du. Du bekennst die Wahrheit. Das sind die drei Schritte zum Erfolg eigentlich. Aber sehr oft muss dieses oftmalige Bekenntnis vorher kommen, weil bei vielen Christen der Glaube im Herzen noch nicht da ist. Vielleicht die Information im Kopf, ja, das ist ja schon ganz toll, aber im Herzen steckt oft einfach das große Fragezeichen, wenn und aber oder auch nicht, so dieses Zweifeln, dieses nicht so genau Wissen. Und der hat so gesagt und da habe ich das gelesen und bla bla bla. Und das ist blockierend. Wenn das nicht da wäre und der Glaube sofort im Herzen entsteht, dann funktioniert es auch. Hören, glauben, sprechen, einwandfrei. Aber eben weil unsere Herzen geprägt wurden von allem möglichen Dreckszeug dieser Welt, vor allem auch von religiösen Zeug und Irrlehren, deshalb muss dieses Bekenntnis vorher oft kommen. Ja, nicht falsch verstehen, wir bekennen nicht etwas tausendmal, um damit Gott zu überreden und überzeugen, wie jetzt mein Glaube doch ist, sondern umgekehrt, wir überzeugen unser eigenes Herz von den Wahrheiten des Wortes. Aber wenn wir es lesen und wenn wir es sprechen, dann schreiben wir unterm Strich in unser Herz hinein, was Gott sagt. Das ist das der Grund, warum dieses Bekennen, dieses oftmalige Bekennen dann zum Erfolg führt und wichtig ist. Dann entsteht echter Herzensglaube. Ein Glaube, der allen Zweifeln und Widerständen und Widersachen dann standhalten kann. Ja, manchmal wackelt es ganz schön im Herzen, wenn die Widerstände extrem sind und wenn alles schlecht ausschaut und der Bericht vom Arzt ja, ganz übel klingt oder was du über deine Symptome im Internet gelesen hast und so weiter oder der Banker schon anruft, weil deine roten Zahlen immer größer werden. Und da kommt es darauf an, dass du weißt, was Gott zu dem Thema sagt. Und das musst du dann festhalten und im Glauben immer wieder aussprechen. Du lerne, mit geistlichen Waffen Schlachten zu schlagen und zu gewinnen. Und außerdem hat dieses Wort Gottes, das wir immer wieder bekennen, eine reinigende Kraft. Epheser 5, 26 spricht vom Wasserbad des Wortes. Und durch das immer wieder Bekennen, Lesen, Hören findet ein Umprogrammieren in deinem Herzen statt. Ein Prozess. Ja, da dringt das Wort Gottes in deinen Geist ein und verbindet sich da drin mit deinem Glauben. Es verwurzelt, ja, wie das Gleichnis vom Sämann es auch sagt. Es muss wirklich verwurzeln, dann wird es viel Frucht bringen. Ja, und wir Menschen, wir sind halt einfach ja, oft falsch geprägt worden im Herzen. Der eine mehr, der andere weniger. Haben viele falsche religiöse Vorstellungen von Gott. Starre Festlegungen, war auch immer schon so. Ja, Meinungen, die man schon ja, seit 1000 Jahren hat. Und wir Menschen sind oft einfach Sturköpfe. Das haben wir immer schon so gemacht und das war schon immer so. Und dabei bleibe ich, das sagen manche. Ja. So habe ich es in der Schule gelernt und dabei bleibt es. Meine Nachbarin früher hat mir gesagt, will nicht, sich nicht anpassen an das Wort Gottes. Dann funktioniert es auch nicht mit dem Glauben und mit den Segnungen. Das ist ganz logisch. In der Bibel findest du auch die Aussage, dass wir unseren Sinn erneuern. Ja, die Gesinnung, das Denken in unserem Herzen, nicht nur im Verstand. Und das ist ein Prozess. Das steht in Römer 12, 2, wer es nachlesen will. Ein Sinn erneuern. Damit wird Gottes Wahrheit die Oberhand in dir bekommen. Deshalb dieses oftmalige Bekennen und laut Lesen des Wortes. Ja, wie gesagt, nicht Gott überzeugen wollen damit, obwohl du auch damit deinen Glauben ausdrückst und Gott sagt, hey, nicht schlecht sozusagen, ich helfe ein bisschen mit. Okay, du füllst dein Herz mit diesen Wahrheiten, mit den Verheißungen Gottes und so kommen sie auch zustande und du hast, wenn ein Feind dich attackiert, das Schwert des Geistes sofort parat und kannst sagen, aber es steht geschrieben. So wie es Jesus in der Wüste machte mit Satan und er konnte ihm dann nichts anhaben. Das Ganze hat natürlich viel mit Ausdauer zu tun und mit Disziplin zu tun. Weil der Satan will dich davon abhalten, der will dich davon abbringen. Gib auf, das bringt doch nichts. Das Geplappere, das hast du eh schon 20 Mal bekannt, hat sich noch nichts getan und. Und manchmal, das habe ich schon manchmal erlebt, will er dir regelrecht den Mund zuhalten, dass du das Wort sprichst. Ja, das ist manchmal so, dass du möchtest reden und irgendwo tust du dich schwer, dass du den Mund aufbringst. So extrem arbeitet der Feind gegen das Wort Gottes in deinem Mund. Weil die Bibel an sich, das Wort Gottes als Buchstaben, das tut dem Teufel nichts. Das interessiert ihn überhaupt gar nicht. Aber sobald es ein Mensch anfängt zu glauben, und dann sogar noch ausspricht, dann wird er nervös. Weil dann fängt das Wort Gottes an zu wirken. Ja, kennt jemand dieses, was ein Märchen, Knüppel aus dem Sack? So ungefähr. Also, du holst den Knüppel aus dem Sack. Da holt sich der Teufel ein blaues Auge nach dem anderen, wenn du das Wort Gottes in rechter Weise auspackst. Wenn du natürlich mit dem Alten Testament kommst und mit irgendwelchen Gesetzesdingen, na, dann wird es nicht klappen. Aber wenn du die Dinge des Neuen Bundes und das, was am Kreuz geschah, und das Blut Jesu, das für dich vergossen wird, wenn du das auspackst, da kriegst du Durchbrüche und Siege. Da hast du den Sieg bereits in der Tasche, weil Jesus ja bereits den Sieg errungen hat. Dann kannst du in der geistlichen Welt regieren, wie Die Schrift sagt, dass wir herrschen sollen in unserem Leben durch Jesus Christus. Deine Worte bewirken in der geistlichen Welt viel. Und wenn in der geistlichen Welt ein Durchbruch geschehen ist, kommt er folglich in den natürlichen. Darum, wie gesagt, schreibe diese Verheißungen auf Papier oder merk sie dir ein in der Bibel, streich sie an, dann kannst du lesen und kannst darüber nachdenken und bekennen und hast sie immer parat. Und damit schreibst du es eigentlich noch mehr auf, du schreibst es in deinen Geist hinein, auf die Tafel deines Herzens. Und dann wirst du unterm Strich das Trägermedium für Gottes Wort. Dann ist das Trägermedium nicht mehr das Buch Bibel, sondern du selber trägst Gottes Wort in deinem Herzen. Ja, so wie ihr Tonband, ja, da ist auch was drauf gesprochen und man kann sich's wieder anhören, oder eine Computerfestplatte. Aber das Milieu, wo das Wort Gottes lebendig wird, es ist dein Herz, es ist dein Geist. Und da muss es abgespeichert werden und abgerufen werden und vom Mund. Der Mund ist der Lautsprecher, ja, da muss es rauskommen. Der Paulus schreibt im 2. Korinther 3,3: Es ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Unsere Herzen, unser Geist wird zum Trägermedium. Nicht mehr steinerne Tafeln mit Gesetzen, sondern unser Geist hat das Wort Gottes in sich. Und das ist das Ziel des Ganzen. Ja, dann kommt es hervor, was das Wort sagt. Dann hat es einen guten Boden gefunden, verwurzelt und es bringt viel Frucht. 30, 60, 100-fältig, hat der Herr einmal gesagt. Dann bist du unterm Strich das wandelnde Wort Gottes. Jesus sagte, wenn sein Wort in uns bleibt, werden wir viel Frucht bringen. Das heißt, dann werden unsere Bitten erhört. Kannst du in Johannes 15, 7 nachlesen. Wenn das Wort nur im Verstand steckt, das ist nicht schlecht, aber da ist noch nicht so, dass es Frucht bringt. Da sind manche Christen so, wie die Schrift immer sagt, der schallende Zimbel. Ja, ich sage immer, ein religiöser Vogel, der vielleicht viel weiß und über Gottes Wort diskutiert und mit den anderen darüber streitet und mit seinem Bibelwissen angibt, aber das bringt nicht Frucht. Der bleibt unterm Strich fruchtlos. Das klappt einfach nicht so. Also deshalb, wie Paulus sagt, und er fordert uns auf, dass wir die Wahrheit des Evangeliums reden sollen, bekennen, und dann kommen wir zur Mündigkeit, zur Reife. Ein unmündiger Christ, der schleudert durchs Leben, ja, wie ein Auto, das auf Glatteis fährt. Aber ein gefestigter, ein Christ, der weiß, was die Schrift sagt und was es im Evangelium geht, der geht fest, klar, zielstrebig voran durch sein Leben. Da ist Gott dabei. Ja, wie der Paulus eben sagt, wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Epheser 4,14. Und im Vers 15 sagt er, lasst uns aber die Wahrheit reden, in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Ja, lasst uns die Wahrheit reden. Und was ist die Wahrheit? Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Das sollen wir reden, dann sind wir wieder beim Bekennen. Und wenn du diese Wahrheiten des Neuen Testaments und des Evangeliums kennst, dann wirst du diese listigen Lügen Satans und der Religion entlarven können und wirst nicht darauf reinfallen. So beschäftige dich intensiv mit dem Neuen Testament. Es muss deinen Geist erreichen, um wirklich Offenbarungserkenntnis zu bekommen, um es abzuspeichern, festzuhalten. Da findest du die Perlen in Gottes Wort. Das sind wirklich Perlen drin. Also suche und schreibe sie auf die Tafeln deines Herzens. Lass sie in deinen Geist eindringen. Und wenn du den Heiligen Geist dazu um Hilfe bittest, das ist ganz legitim, dafür ist er ja da. Der Herr hat den Heiligen Geist uns als Helfer gegeben und er hat nichts Besseres vor, als wie eben das Wort Gottes in uns zum Leben zu bringen. Gott gibt den Segen gerne, aber er hat ein Prinzip. Er gibt dir erst einmal eine Verheißung, ein Wort, damit dein Glaube aktiviert wird und dein Glaube diese Verheißungen aktiv macht, dann kommt die Verheißung zustande. Ja, Gott ist nicht ein Gott, der ist einfach so, schmeiße ich mal wieder einen Segen runter, ist wieder so weit. Nein, sowas findet man nicht in der Bibel. Der Segen ist eigentlich da, für jeden Glaubenden. Aber ob er abholt, ob er aktiviert und aktiv macht, ist die zweite Frage. Und da denken wir an Abraham. Abraham hatte nur die Verheißung, das Versprechen Gottes, dass er mit Sarah einen Nachkommen, einen Erben bekommt. Aber das Alter der beiden widersprach der Verheißung total. Man könnte da wirklich Flinte ins Korn schmeißen und sagen, okay, Gott hat sein Wort nicht gehalten oder ich habe mich geirrt, es war gar nicht Gottes Wort und so weiter. Wäre ganz legitim. Aber Gott hat diesem Abraham ein Wort gegeben und Abraham hat die Verheißung nicht links liegen lassen. Gott hat diesem Abraham, damals hieß er ja noch Abram, einen neuen Namen gegeben. Und dieses Abraham bedeutet Vater vieler Völker. Also immer, wenn er seinen Namen nannte oder wenn er ihn hörte, weil ihn jemand gerufen hat, wurde die Verheißung bekannt und proklamiert. Es ist am Leben geblieben, diese Verheißung. Weil wenn du zu jemandem, der keine Nachkommen hat, alt ist, die Frau auch alt ist und als unfruchtbar schon abgestempelt war, und zu dem immer sagst, Vater vieler Völker, dann ist das doch schon ein bisschen komisch, oder? Aber es musste sein. Damit blieb die Verheißung am Leben. Diese Bekenntnisse haben die Verheißung Gottes am Leben gehalten. Genauso ist es heute immer noch. Darum ist dieses Bekennen der Versprechen Gottes so maßgeblich im Leben eines Christen. Der Glaube bleibt dadurch lebendig, aktiv. Ja, und Abraham und Sarah haben diesen Sohn der Verheißung trotz ihres Alters bekommen. Der Isaak wurde geboren. Er hatte nur Gottes Wort als Basis. Nur ein Versprechen von Gott, den man eigentlich gar nicht sieht. Ja. Okay, Gott ist ihm auch begegnet, muss man auch dazu sagen. Aber trotzdem, wenn dann Jahre vergehen und sich nichts ändert, dann kann der Zweifel schon so richtig dir die Tür einrennen, oder? Also suche Gott in seinem Wort, kontaktiere ihn, dann kannst du ihn finden und dann kannst du Wunder erleben. Ich habe Wunder erlebt, drei Sachen habe ich erzählt, immer wieder, aber mir war es die Zeit wert, die Bibel als maßgeblich zu nehmen, zu lesen, zu studieren, zu beten, zu suchen. Sonst wäre nichts daraus geworden. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich das nicht getan hätte. Wahrscheinlich nichts Gescheites. Ins religiöse Fahrwasser abgedriftet, könnte ich mir vorstellen, und wäre so weit wie die meisten anderen Christen dahin dümpeln. Aber das ist nicht befriedigend. Die Bibel hat Kraft in sich. Ich habe noch ein Beispiel, da habe ich mir damals einmal im Urlaub viel Zeit genommen, Bibel zu lesen und habe intensiv den Römerbrief gelesen. Und während diesem Studium und intensiven Lesen bekam ich plötzlich so einen dicken, festen Hustenanfall. Und ich weiß, und ich wusste ja damals, ich wurde von irgendwas freigesetzt. Von irgendeinem üblen Geist wurde ich freigesetzt, nur weil ich dieses Wort Gottes in mich aufgenommen habe. Das ist immer, das Wort Gottes hat in sich selber die Kraft, dich frei zu machen. Befreiung kann geschehen, wenn du das Wort reintust in dein Herz. Ja, und da gibt es so viele Christen, die laufen zwar von Gottesdienst zu Gottesdienst, von Gemeinde zu Gemeinde, von Konferenz zu Konferenz, aber nie zu Gott selbst. Das ist nicht gut. Ich sage nichts gegen Gottesdienste. Und wenn da das Wort gut verkündet wird, alles super. Aber Gott möchte jeden selber individuell begegnen. Und diese Leute suchen unterm Strich Hilfe bei Menschen. Sie suchen da irgendwie einen Pastor, der hat einen größeren Glauben, als Mittler zu Gott. Wenn jemand frischgläubig ist, jung im Glauben ist, ist es ja ganz gut, richtig. Aber wenn jemand schon länger gläubig ist, dann soll er eben lernen, seinen eigenen Glauben zu trainieren, Glauben in seinen eigenen Glauben legen, Glauben in seine eigenen Worte legen und selber mit Gott in Gemeinschaft kommen. Das wäre so das Ziel. Also wird ein Christ ein reifer Christ. Weil sonst bist du ewig abhängig vom Glauben anderer oder von den Geistesgaben anderer Christen. Und das soll nicht so sein. Das Spielchen spielt der Herr auf Dauer nicht mit. Also an Gott zu glauben, bedeutet wirklich seinem Wort zu glauben und dann aus Glauben danach zu handeln. Wenn dein Glaube die Grundlage für das Wort Gottes ist, dann stehst du richtig, dann hast du ein Fundament und das gefällt Gott. Es ist einfach so, so ist er. Ja, irgendein Glaube, ja, von Rindfleisch gibt eine gute Suppe, ist auch ein Glauben, aber das hat keinen Halt. Ja, das ist einfach nicht greifbar. Das ist so, könnte sein, muss aber nicht, so ungefähr. Für solchen Glauben brauchst du dann vielleicht Siemens Lufthaken oder so. Aber wenn du aufs Wort Gottes baust, deinen Glauben, dann hast du eine feste Grundlage. Und da machst du die Tür zum Vater auf. Da machst du die Tür zur Erhörung auf. Und dann kommt es zustande, was du glaubst und was Gott gesagt hat. Okay, Leute, da mache ich jetzt einen Break. Teil 1 war das. Nächste Mal geht es weiter zum Thema über eben, dass das Wort Gottes in uns Glauben erzeugt und dass es deinen Geist erreichen muss. So, gut, jetzt wollen wir noch einen Herrn preisen. Ein paar Liedchen, oder? Aber nicht christliches Lieder singen, sondern wirklich ihn preisen und anbeten.